Donald Trump ist unberechenbar, er ist sprunghaft, er ist niemandem verpflichtet. Also das Worst-Case-Szenario ist, dass weder der Kongress noch die Gerichte Donald Trump davon abhalten können, einen ausgewachsenen Handelskrieg vom Zaun zu brechen.
Österreichische Exporteure müssen sich auf US-Zölle einstellen, während US-Töchter der europäischen Unternehmen von niedrigeren Steuern und weniger Regulierung in den USA profitieren könnten.
Im Umgang mit den USA braucht Europa aber vor allem eines, und zwar jede Menge Pragmatismus und diplomatisches Geschick für wichtige Deals mit dem Geschäftsmann im Weißen Haus.
Ja, einen schönen guten Tag vom europäischen Mediengipfel in Lech am Arlberg. Wir sind Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft, und mein Name ist Eva Weißenberger. In dem Einspieler, den Sie zu Beginn gehört oder gesehen haben, das sind die Stimmen von meinen Kollegen aus Wien, Washington und Brüssel. Unser Thema war unschwer herauszufinden, herauszuhören. Trump gewinnt, verliert nun Europa. Und das diskutiere ich hier mit einem sehr hochrangigen Panel. Ich freue mich sehr, dass Ottmar Karas heute hier ist. Er ist der neue Präsident des Europäischen Forums Alpbach und war lange Zeit erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments.
Schönen guten Tag.
Dann ist hier Hannelore Veit. Sie war während der ersten Amtszeit Donald Trumps ORF-Korrespondentin in Washington und hat ein aktuelles Buch zum Thema herausgebracht, das man vielleicht auch in die Kamera zeigen kann, weil wir sind ja auch ein Podcast und hier im Raum kann man es auch sehen. Und zwar heißt es "Wer hat Angst vor Donald Trump?" und ist erschienen im Ecowin Verlag. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Tag.
Mario Holzleitner ist der Direktor des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Danke fürs Kommen.
Guten Morgen.
Und einen Kollegen von der Außenwirtschaft Austria habe ich auch noch mitgebracht, unseren Geopolitik-Experten Klaus Hofstadler. Schön, dass du nach Lech gekommen bist.
Guten Morgen.
Ja, und das Publikum hier in Lech ist ja nicht weniger kompetent und hat nicht weniger Expertise als wir hier am Panel. Und wir werden dann versuchen, wenn Sie mitdiskutieren wollen, dass wir Sie auch einbinden ein bisschen später. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz bemerkbar machen, dass man dann im Podcast auch hört, dass wir wirklich vor Publikum live recorden. Ein bisschen, ja, so, danke schön. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ja, Herr Dr. Karas, Trump gewinnt, verliert Europa?
Das hängt von uns selbst ab. Wenn ich vielleicht sagen kann, ich habe ein großes Problem damit, dass wir so tun, als würde die Politik Europas davon abhängig sein, wer welche Wahl wo gewinnt. Denn eigentlich sollten wir als selbstbewusster, souveräner Kontinent, als Europäische Union, unabhängig von Wahlergebnissen, das tun, was wir für notwendig und für richtig erachten. Und wir haben genug zu tun, unabhängig davon, wer diese Wahl gewinnt. Ich stelle an uns die Frage: Würden wir dieses Thema des Ergebnisses der amerikanischen Wahl genauso diskutieren, wenn Kamala Harris gewonnen hätte? Wahrscheinlich in dieser Dramatik, in dieser Intensität nicht, weil wir so gestrickt sind, dass wir sagen, okay, nichts passiert, wir können so weitermachen wie bisher. Nein, unabhängig von diesem Wahlergebnis, unabhängig wer in Amerika Präsident ist, dürfen wir so nicht weitermachen. Daher ist für mich der entscheidende Punkt, wo liegen die Unterschiede und die Herausforderungen zwischen Europa und Amerika? Wo liegen die Herausforderungen der bekannten politischen Schwerpunkte Trumps? Und wo liegen die geopolitischen Veränderungen und Herausforderungen? Und was tun wir in Europa? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Trump hat eine zusätzliche Dynamik eingeleitet. Trump ist der letzte Weckruf. Wir haben keine Zeit, Dinge zu tun, die wir eigentlich schon lange tun hätten müssen und hoffentlich jetzt schneller, engagierter tun. Das heißt, der Trump-Erfolg kann auch zu einer Dynamik einer souveräneren, stärkeren, effizienteren Europäischen Union führen. Meine Antwort auf Ihre Frage ist, es liegt ausschließlich an uns, Und ich bin frohen Mutes, dass wir endlich das tun, was wir für richtig und für notwendig halten. Denn was zu geschehen hat, ist alles bekannt.
Herr Dr. Holzner, bei welchen Themen müssen wir uns denn auf unsere eigenen Füße stellen? Wo müssen wir uns unabhängig machen?
Ich gehe ganz d'accord mit der Analyse. Das Problem ist, glaube ich, dass Europa so ein bisschen wie ein fauler Schüler ist, der halt nur, wenn Druck ist, dann wirklich auch etwas macht. Ich war selber auch so ein Schüler, deshalb kann ich das gut nachvollziehen. Das Problem ist, es ist jetzt wirklich schwierig geworden. Es ist jetzt wirklich keine Zeit mehr eigentlich und wir sind so abhängig von den USA wie noch nie. Also wenn bis vor kurzem noch das Wort geheißen hat, wahlweise Deutschland, wahlweise EU, dass wir gewissermaßen die Sicherheitsfrage an die USA ausgelagert haben und die Energie an Russland und quasi exportgetriebenes Wachstum an China, dann kann man jetzt Russland und China hier überall rausstreichen und USA einsetzen. Also wir sind nicht nur in der Sicherheitsfrage von der USA abhängig. Wir sind jetzt vollständig auch in der Energiefrage über Flüssiggas abhängig und wir sind jetzt auch bei exportgetriebenem Wachstum von den USA abhängig. Wenn man sich über die letzten Jahre anschaut, Handel mit der USA, Exporte in die USA sind raufgegangen, im Vergleich dazu China oder auch zum Beispiel das Vereinigte Königreich anteilsmäßig runtergegangen. Also hier, gerade insbesondere in diesem Exportbereich, stehen wir jetzt groß unter Druck und Trump hat natürlich hier seinen Hebel und das posaunt er ja auch schon überall heraus, dass er hier die Zölle erheben möchte.
Das werden wir gleich alles im Detail besprechen. Zuerst eine Frage an Hannelore Veit. In deinem Buch beschreibst du Trump als Narzisst, Lügner und Aufschneider. Er hat ja in seinem Wahlkampf viele Dinge angekündigt, auch wirtschaftlich, zum Beispiel sehr hohe Zölle, auch auf Waren aus Europa, über die wir gleich sprechen werden. Aber an dich zuerst die Frage, weil du ihn ja studiert hast und auch in den USA in deiner Zeit dort von der Nähe aus betrachtet hast. Müssen wir seine Ankündigungen jetzt alle für bare Münze nehmen oder hat er einfach aufgeschnitten?
Nein, seine Ankündigungen haben sehr viel mit seiner Persönlichkeit zu tun. Er hat auch im Wahlkampf vieles gesagt. Er hat etwas gesagt, hat vieles gesagt und das Gegenteil gesagt. Man kann Donald Trump nicht wirklich in allen Fällen ernst nehmen. Es gibt da diesen schönen Satz, der am Anfang seines ersten Wahlkampfes geprägt wurde in den Medien. Seine Anhänger nehmen ihn ernst, aber nicht wörtlich. Die Medien nehmen ihn wörtlich, aber nicht ernst. Ich glaube, inzwischen haben wir gelernt, Donald Trump ernst zu nehmen. Aber ich glaube, man darf nicht alles wörtlich nehmen. Ich habe auch mit Menschen, die ihn kennen, gesprochen, gesagt, schau, er ist ein New Yorker, er übertreibt ständig. Das ist quasi der New Yorker Schmäh. Donald Trump übertreibt ständig, er tut das, er ist dabei aber ein großer Kommunikator und hat schon immer einen Punkt, den er rüberbringen will und versteht es wirklich mit seinem Publikum. Ich spreche jetzt vom Publikum bei Wahlkampfveranstaltungen, mit seinem Publikum in wirklich engen Kontakt zu sein. Er spielt mit dem Publikum, das Publikum reagiert auf ihn. Was wir von Donald Trump sehen, ist ein kleiner Ausschnitt. Was wir hier in Europa sehen, in den Medien, das sind Soundbites, wenn er wieder etwas sagt, was uns entsetzlich aufregt. Wir empören uns drüber. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Es ist bei ihm immer eingebettet in eine Geschichte und es ist Infotainment pur. Und das ist auch einer seiner, es ist sein Markenzeichen. Und so holt er sich auch seine Wähler zurück. Alles für bare Münze nehmen? Nein, aber er hat sehr wohl eine Linie dahinter. Und diese Linie muss man kennen, sei es jetzt Handelspolitik, Tariffs ist Handelsstrafzölle sind sein Lieblingswort, hat er einmal gesagt. Sei es, wie er umgeht mit seinen Verbündeten, wie er umgeht mit seinen Gegnern. Aber ich glaube schon, dass es ein Fehler ist, wenn wir alles, was er sagt, wörtlich nehmen.
Danke für diesen Ausdruck. New Yorker Schmäh kannte ich noch nicht. Jetzt wäre zu hoffen, dass genau diese Zölle New Yorker Schmäh sind. Ich fürchte, genau bei dem Thema wird es wohl nicht so sein, weil das hat er ja konsistent jetzt wirklich über Monate gesagt und auch schon in seiner ersten Amtszeit angekündigt. Und wie es der Herr Karas ja jetzt schon angedeutet hat, auch unter Kamala Harris hätten die USA ihre protektionistische Politik fortgesetzt. Also kommen wir zu den Zöllen und da muss man noch an eine Sache erinnern. 6 von 10 Euro, die Österreich verdient, kommen direkt oder indirekt aus dem Export. Unser wichtigster Also die USA sind unser zweitwichtigstes Exportland, aber das Wichtigste ist Deutschland. Und für Deutschland sind wiederum die USA das wichtigste Exportland und der wichtigste Handelspartner. Das heißt, wir hängen sehr stark von den USA ab. Und diese Zölle, 10 oder sogar 20%, sind für uns sehr wichtig. Jetzt hat das deutsche IFO-Institut schon vor der Wahl, vor der US-Wahl prognostiziert, dass mit diesen Maßnahmen die Exporte, die Deutschen, um bis zu 15% einbrechen könnten. Klaus Hofstadter, welche Sektoren der europäischen Industrie sind denn hier besonders betroffen und wie können sie unterstützt werden?
Also ich denke, vielleicht noch zu dem, was Sie gesagt haben, die Bedeutung, die jetzt die USA generell für Europa haben. Wir exportieren als Europäische Union mehr als 500 Milliarden Euro pro Jahr in die USA. Und wenn man sich jetzt im Vergleich sich China anschaut, das ist weniger als die Hälfte, was wir nach China exportieren. Also man sieht da schon die Bedeutung, auch den Hebel, der da gesetzt werden kann. Für uns ist der wichtigste Exportmarkt außerhalb der EU die USA. Die wichtigsten Exportgüter, die Europa hinliefert, sind Fahrzeuge natürlich. Wird auch viel davon gesprochen. Maschinen, elektrische Ausrüstungen, Pharma-Produkte. Und am härtesten wird es die erwischen, für die es relativ rasch dann in den USA Mitbewerber gibt, mit denen man diese teurer werdenden europäischen Exporte ersetzen kann. Und das ist dann ganz klar die Fahrzeugindustrie, die ist da am stärksten erwischt, weil da gibt es natürlich sehr viel Angebot in den USA auch.
Trump hat ja auch angekündigt, mehr oder weniger quasi, eigentlich will er gar keine anderen Autos mehr auf amerikanischen Straßen haben als amerikanische Autos. Also die deutsche Autoindustrie, an der die österreichische Zulieferindustrie hängt, die sowieso schon unter Druck, wenn das noch dazu kommt. Er will aber auch nicht, dass die alle ausgelagerten Maquiladoras in Mexiko, die will er eigentlich auch nicht mehr, dass das dort gefertigt wird. Alles soll in den USA produziert werden. Ist das irgendwie realistisch?
Ich glaube, das ist schon ein bisschen das Amalgam aus dem Ernstgemeinten und dem New Yorker Schmäh, wie die Hannelore gesagt hat. Viele der deutschen Autobauer haben ja schon große Produktionsniederlassungen in den USA. Das heißt, die werden jetzt nicht komplett erwischt dadurch. Also das ist einmal das zu meinen. Aber natürlich haben sie auch noch immer große Exporte für bestimmte Modelle in die USA. Also das wird es erwischen. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, die jetzt nicht unmittelbar direkt den US-Markt betreffen. Was wird auch passieren? Es wird Gegenmaßnahmen geben aus der EU. Wir wissen noch nicht genau, wie hoch die Zölle sein werden, wann sie jetzt konkret in Kraft treten werden. Aber es gibt dann natürlich Gegenmaßnahmen. Wir haben transatlantisch extrem starke Vernetzung der Unternehmen. Das heißt, es werden auch US-Komponenten in österreichische Produkte oder europäische Produkte eingebaut. Das wird dann auch wieder teurer, schafft neuen Kostendruck. Und als letzten Punkt, glaube ich, ist wichtig zu sehen, warum gibt es diese Zollankündigungen? Wer ist das Hauptziel? Das Hauptziel ist China. Und es heißt zwar, es geht um den Schutz der US-Wirtschaft, das klingt auch sehr gut, aber es gibt da schon ein sehr klares geopolitisches Interesse, China am Wachsen zu bremsen. Und das heißt, China wird sehr unter diesen Zöllen leiden. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit Ökonomen in den USA auch gesprochen zu dem Thema. Und die gehen davon aus, dass es tatsächlich 60% Zölle geben wird auf chinesische Produkte. Und das wird dann China massiv betreffen. Und dann muss halt China seine Überproduktion halt anderswo anbringen. Und wie wir wissen, oft stark subventioniert. Und das wird uns dann in Europa treffen. Aber nicht nur im europäischen Markt, sondern weltweit. Denn China ist immer mehr zu unserem Mitbewerber geworden und schon lange keine verlängerte Werkbank mehr.
China ist ein gutes Stichwort. Diese Handelskonflikte zwischen den USA und China sind ja auch schon hochgekocht. Vor kurzem verhängte Peking ein Exportverbot in die USA für Metalle, die essentiell für die Produktion von Mikrochips und Glasfaserkabeln sind. Der Klaus hat es jetzt auch beschrieben, wie sich das zuspitzt. Herr Präsident, wie soll sich Europa da positionieren in diesem neuen, wie wir es gestern Abend hier beim Mediengipfel in Lech gehört haben, neuen Kalten Krieg?
Es ist gestern schon sehr viel Richtiges gesagt worden.
Aber die Zuhörer in unserem Podcast waren ja gestern nicht dabei, deswegen würde ich es gern von Ihnen auch nochmal hören.
Ich möchte nur einen Satz noch zur letzten Runde sagen. Wenn wir jetzt über den sogenannten letzten Weckruf durch Trump sprechen, dann müssen wir sagen, er hat ja schon Weckrufe ausgesendet. 2016 hat er de facto am Beginn seiner Wahl damit begonnen, unsere Welthandelsordnung zu torpedieren. Das setzt sich jetzt in einer bestimmten Form fort. Er hat 2020 die Frage der Gewaltentrennung, die Frage des Rechtsstaatsprinzips, der demokratischen Grundfesten, der Anerkennung von Wahlergebnissen durch indirekt Duldung des Sturms auf das Kapitol torpediert. Aber der größte Weckruf, glaube ich, war für uns der Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine, der jetzt verstärkt wird. Aber dass wir eine gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik benötigen, nicht nur als Antwort auf den Angriffskrieg, dass wir souverän und selbstständig sein müssen in der Verteidigung innerhalb Europas und der europäischen Außengrenzen, steht ja wohl außer Streit. Und es wurden von den drei Abhängigkeiten gesprochen. Die drei Abhängigkeiten sind auf der einen Seite die Energie von Russland, auf der anderen Seite die Sicherheit aus Amerika und auf der dritten Seite die Produktion, vor allem in der Pharmaindustrie, aber auch in anderen Bereichen und die Lieferketten, die mit China und dem asiatischen Raum zusammenhängen. Erster Punkt ist, überall dort, wo wir erpressbar sind, wo wir abhängig sind, müssen wir diese Abhängigkeit auf null reduzieren. Das heißt nicht Abschottung, aber das heißt Abhängigkeit reduzieren, Unabhängigkeit und Souveränität erhöhen. Daher ist die Frage einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, daher ist die Frage der Energieunion und das ist die Frage der Investition in Zukunftstechnologien und der Investition in die Stärkung der Produktionskapazitäten in Europa. Das ist der nächste Punkt, den ich schon noch sagen möchte, ist, schauen wir uns einmal an, wo wir schwächer sind als Amerika gegenüber den drei Punkten, die ich zuerst gesagt habe. Wir haben ein großes Problem in der Produktivität. Das BIP Europas pro Person ist 72% des BIPs in den Vereinigten Staaten. Der Großteil der Begründung, warum wir in der Produktivität des BIPs zurückfallen, ist, dass wir und den Binnenmarkt noch viel zu fragmentiert haben und dass wir innerhalb des Binnenmarktes eher 27 nationale Märkte haben und sehr viele Hindernisse haben. Das ist für uns unser wichtigster Wachstums- und Beschäftigungsmotor und auch Wettbewerbsmotor in Europa. Denn wenn ich mir hernehme, dass in Amerika der Binnenmarkt 360 Millionen Menschen hat und bei uns eher 450 Millionen Menschen hat, dass auch bei der amerikanischen Wahl 240 Millionen Menschen wahlberechtigt waren. Bei der Europaparlamentswahl waren 361 Millionen Menschen wahlberechtigt. Das heißt, wenn wir den Binnenmarkt stärken, wenn wir die Produktivität erhöhen, wenn wir die Barrieren innerhalb des Binnenmarktes reduzieren, sind wir automatisch in der Produktivität und damit auch in der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Wirtschaft stark und stärker als wir das jetzt sind. Und wir haben auch keinen Kapitalmarkt. Daher brauchen wir die Kapitalmarktunion. Wir schauen zu sehr auf öffentliche Investitionen. Wir brauchen eine Kombination mit den privaten Investitionen. Dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Die beiden Berichte von Draghi und Letta, die rund um die Europaparlamentswahl vor der amerikanischen Wahl präsentiert worden, machen eine klare Analyse plus Vorschläge, wie wir den Binnenmarkt stärken, die Produktivität erhöhen, die Souveränität verbessern und worin wir investieren müssen. Das ist eine der Antworten, bevor wir noch zu den Reaktionen auf Amerika und der neuen geopolitischen Ordnung mit China kommen.
Aber gehen wir es da rein nach durch, weil Sie haben ja trotzdem gesagt, eine von diesen drei Abhängigkeiten ist auch von China in der Produktion. Herr Dr. Holzner, was sagen Sie, wie kann sich Europa da positionieren?
Es ist vielleicht nicht nur die Produktion Chinas, sondern eben auch die Nachfrage, die China auch schafft. Es ist ja auch ein Wachstumsmotor bisher gewesen. Und der beginnt auch ein wenig zu stottern, denn China ist genauso wie, wenn man will, Deutschland, ein Wirtschaftsagent, der sehr stark von einem merkantilistischen Wachstumsbild ausgegangen ist. Und wenn man so will, zeichnet uns Trump, aber wie das auch schon erwähnt worden ist, in Wahrheit auch schon die vorherigen Administrationen auf, dass die Vereinigten Staaten, in Wahrheit schon seit Obama, begonnen haben, die Globalisierung zurückzufahren. Letztlich aus den politischen Notwendigkeiten im Rust Belt, wo der China-Schock war, vermutlich war in Wahrheit der Technologieschock noch viel schwerwiegender, aber wie dem auch sei, das hat eben dazu geführt, dass plötzlich Wählerpotenziale hier in Bewegung gekommen sind, die letztlich auch zu Trump 1 und Trump 2 geführt haben. Was können wir machen? Ich glaube, wir werden das machen müssen, was auch China schon in Wahrheit vor längerer Zeit in verschiedenen Plänen festgestellt hat. Es muss viel mehr auf heimisches Wachstum setzen. Einfach nur die Arbeitslosigkeit zu exportieren. Dieses Modell ist auf absehbare Zeit gescheitert. Und,
darf ich da kurz was nachfragen? Ja. Weil Sie sagen, wir müssen mehr auf Wachstum setzen. Jetzt haben wir ja derzeit eigentlich kein Wachstum oder kaum ein Wachstum. Wie kann man das wieder herbeizaubern, sozusagen, gerade in diesen verschärften Bedingungen? Es wird ja nicht leichter.
Ganz genau. Der Draghi-Report ist auch in dieser Hinsicht relevant. Es ist hier nicht nur die weitere Vertiefung des Binnenmarktes angesprochen, sondern ein ganz zentraler Bestandteil ist, dass der Ausbau von Investitionen in Europa, das heißt, das frühere Schlagwort in früheren Kommissionen war immer Wettbewerb, und das geht jetzt in Richtung Kooperation, Koordination von großen Investitionen mit einem europäischen Marshall dran. Also nicht mehr diese einzelstaatlichen Investitionen, wo jedes Land irgendwie hier sein Süppchen kocht, sondern große Investitionen für Europa. Wo kann das stattfinden? Und da möchte ich auch bei Ottmar Karas anschließen. Aus unserer pazifistischen österreichischen Sicht, ja, leider, wir werden wahrscheinlich einen großen militärisch-industriellen Komplex aufbauen müssen. Das ist ja auch das, was gewissermaßen die USA von Europa unterscheidet. Dort gibt es einen großen Nachfrageblock für Hochtechnologie in den Ausgaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Und leider brauchen wir diese Ausgaben auch, denn wenn die Ukraine verliert, dann bedeutet Trump 2 auch, dass die gesamte Sicherheitsordnung Europas in Frage gestellt wird, dass höchstwahrscheinlich Investitionen in Europa teurer werden, weil es einen Sicherheitsrisikoprämienaufschlag auf die Zinsen in Europa insgesamt, insbesondere natürlich auch in Mittelosteuropa, was wiederum für Österreich sehr schlecht ist, weil das unser erweiterter Heimmarkt ist.
Aber fasse ich Sie da richtig zusammen, wenn ich sage, Sie plädieren natürlich auch, wie der Herr Dr. Karas, für einen Ausbau der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik, aber auch für mehr Investitionen in Rüstung?
Es sind die Investitionen in gemeinsame Hochtechnologie-Rüstungsprojekte. Es ist aber natürlich auch weiterhin Investitionen in den grünen Wandel. Der ist ja nicht nur einfach, um CO2 einzusparen da, sondern insbesondere dazu geeignet, unsere Energiekosten herunterzufahren. Europa hat mitunter die höchsten Energiekosten aller größeren Wirtschaftsblöcke. Das können wir nur schaffen, wenn wir beispielsweise die Potenziale für Windenergie in Nord- und Ostsee verknüpfen mit den Potenzialen für Sonnenenergie im Süden Europas und hier Hochspannungsleitungen und Netzwerke aufbauen. Wir vergeuden und verlieren elektrischen Strom in den Offshore-Windfarmen in der Nordsee, weil einfach es so gut wie unmöglich geworden ist, über die Grenzen beispielsweise deutscher Bundesländer hinweg Hochspannungsleitungen zu bauen. Also das sind einfach fundamentale Sachen, wo es wahrscheinlich europäische Agenturen bräuchte, die gesamte Koordination dieses Energienetzwerkes übernehmen. Und natürlich die Finanzierung ist dann auch nochmal eine Frage, die aber, glaube ich, eine zweitrangige Frage ist.
Da sind wir beim Stichwort Klimaschutz. Das Motto von Donald Trump, auch wieder im Wahlkampf, war Drill, Baby, Drill. Also er sagt, er steigt aus den erneuerbaren Energien, das interessiert ihn alles nicht, da will er gar nicht investieren, da steigt er lieber aus. Aber fossile Energieträger, die will er massiv weiterhin fördern. Er will erneut aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen. Da wäre die eine Frage, wie kann dann Europa seinen Green Deal überhaupt langfristig halten? Und bei dem Stichwort Deal, alle sagen ja jetzt, Donald Trump ist ein Dealmaker. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben, The Art of the Deal. Wie ist das bei diesem Thema? Ist das nur ein Image? Und ist er in Wirklichkeit, wie du vorher schön ausgeführt hast, Hannelore, eine Reality-TV-Figur, die eben diesen Dealmaker nur darstellt? Oder ist er das tatsächlich auch als Politiker und könnte Europa da Deals mit ihm machen?
Er ist definitiv ein Dealmaker, das ist sein Modus operandi. Das hat seine Karriere definiert bis in die Politik hinein. Opportunistisch, ja, er versucht immer Deals zu machen. Er hat das in seinen ersten 4 Jahren versucht. Es ist ihm nicht immer gelungen. Manchmal gelingen ihm diese Deals, aber er hat es zum Beispiel auch versucht mit Nordkorea, mit Little Rocket Man, wie er ihn genannt hat. Das ist natürlich völlig daneben gegangen. Das hat nicht stattgefunden. Aber ja, dieses Dealmaker-Image, das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, warum er bei vielen Amerikanern, wir dürfen nicht vergessen, es ist mehr als die Hälfte, die ihn gewählt hat, warum er bei vielen Amerikanern ankommt, weil er nicht wie andere Politiker dieses Establishment, dieser Idee von Establishment verkörpern, dieses korrupte Washington, die richten sich alle miteinander und da kommt der Außenseiter Donald Trump, der jetzt aufräumt, der den Sumpf in Washington trockenlegt. Das ist das Image. Ja. Ich sage nicht, dass er wirklich der Mann ist, der den Sumpf in Washington trockenlegt, aber es ist definitiv sein Image, mit dem er bei seiner Wählerschaft punktet und seine Wählerschaft sind nicht nur die 30%, die Politologen ganz genau erklären mit männlich, weiß, geringer Bildungsgrad, ausgegrenzt, sich ausgegrenzt fühlend von der Politik in Washington. Da sind auch sehr viele gescheite und sehr viele hochgebildete Menschen darunter, die sehr wohl wissen, warum sie Donald Trump wählen. Aber zurück zum anderen Teil der Frage. Wie schaut's aus mit Umwelt? Wie schaut's aus mit Klimaschutz? Ich glaube, so viel kaputt machen kann er gar nicht. Das sind sehr viele Klimaschutzmaßnahmen im Inflation Reduction Act, ein seltsamer Name für das Paket, das unter Joe Biden verabschiedet wurde. Sehr viele Gesetze sind da drinnen. Es ist inzwischen in Gesetze gegossen, die in Richtung grüne Energie gehen. Und so schnell kann Donald Trump das nicht umdrehen. Man darf auch nicht vergessen, er hat nur auf der Bundesebene seine Möglichkeit, Sachen anzugehen. Viele Bundesstaaten, Kalifornien, denke ich jetzt, Massachusetts, haben ihre eigenen Gesetze, wenn es um Klimaschutz und Klimawandel geht. Massachusetts sagt seit vielen, vielen Jahren, wir übererfüllen das Pariser Abkommen sowieso. Was Trump sagt, ist uns egal. Wir machen das weiter. Ich habe auch mit einem Klimawissenschaftler gesprochen, der gesagt hat, naja, 4 Jahre Trump, das halten wir aus. 20 Jahre Trump, das halten wir nicht aus. Dann passiert schon etwas, was nicht mehr umkehrbar ist. Aber im Moment, so viel kann er nicht so schnell wieder ins Gegenteil kehren. Natürlich, er wird viel erlauben, was Drilling betrifft, was Erdölbohrungen und Erdgasbohrungen betrifft, aber das zusätzlich zu erneuerbarer Energie, die, glaube ich, auch in den USA einen Weg gefunden hat.
Und interessant ist ja auch, dass zum Beispiel republikanische Staaten wie Texas besonders profitieren aufgrund ihrer geografischen Gegebenheiten. Dort gibt es Wind, dort gibt es Sonne, ja. Und deswegen setzen die natürlich auf erneuerbare Energien und werden dort auch nicht das Rad der Zeit zurückdrehen, wenn sie damit Geld machen können.
So ja, ist genau. Halt. Ja, das ist auch der Art genau auf der Deal. Punkt.
Ne? Das ist genau der Punkt. Sie haben viel Geld bekommen.
Ja. Ja. außerdem auch noch. Aber,
das ist genau der Punkt. Ich habe mit einem Bürgermeister in Texas, einer Kleinstadt in Texas, Sweetwater, Texas, das ist auf diesem Plateau, wo sehr viel Wind ist. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, naja, ihr macht so viel Windenergie hier, produziert so viel Windenergie, sind die Texaner jetzt alle umweltfreundlich geworden? Hat er gesagt, nein, du musst den Texanern sagen, this is good business. So kriegt man sie dazu.
Ja. Gut, zum Thema Good Business eben und the Art of the Deal. Was kann Europa Donald Trump anbieten, um mit ihm in ein gutes Geschäft zu kommen?
Ich würde das nicht darauf reduzieren, auf diese Frage, denn das Wichtigste ist einmal unsere eigene Stärke. Man kann keine guten Geschäfte aus der Position der Schwäche heraus machen. Wir müssen uns unserer Stärke besinnen. Wir müssen Europa einen. Und umso stärker, das haben wir schon bei Jean-Claude Juncker gesehen, umso stärker die Europäische Union und die Europäische Kommission der Sprecher des Kontinents in der Welt sein kann, umso stärker wir Global Player sind, umso stärker sind wir Partner. Wir dürfen nicht Bittsteller sein, wir dürfen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, wir müssen uns der europäischen Stärke diese bewusst machen. Und Europa ist in manchen Punkten auch in der Vorgangsweise anders. Wenn ich nur daran denke, dass Europa immer darauf gesetzt hat, Handelsabkommen abzuschließen. Ich bin froh, dass gerade in dieser Woche beim Mercosur-Gipfel es zu einer Grundsatzvereinbarung zwischen den Mercosur-Staaten und der Europäischen Union kommen wird. Wir sind ein Kontinent, der auf internationale Verträge, der auf Multilateralismus, der auf faire Abkommen setzt. Und wir sind kein Kontinent, der Deals macht, ausschließlich, dass einer gewinnt, sondern dass wir miteinander gewinnen und Probleme lösen. Zweiter Punkt ist...
Darf ich da kurz einhaken, weil das muss man trotzdem immer erklären und vor allem auch sagen, an welchem Tag wir uns heute befinden, wo wir das aufnehmen, weil man kann es ja dann später nachhören. Also Mercosur ist ein Freihandelsabkommen zwischen eben der EU und dem südamerikanischen Handelsraum Mercosur, über das schon geschlagene 25 Jahre verhandelt wird. Und an heute, eben an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, ist die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Uruguay und will oder hat angekündigt, dass sie dort jetzt endlich eine Einigung erzielen will als EU, weil manche Nationalstaaten, wie zum Beispiel Österreich, aber auch Frankreich, sind da dagegen und haben sich schon lange dagegen ausgesprochen. Das wollte ich nur zur Einordnung dazu sagen, wenn man dann den Podcast hört, dass man sich denkt, wieso, das war doch schon. Gut, Entschuldigung, Sie haben noch einen zweiten Punkt.
Es gibt aber einen anderen Punkt, Europa, weil apropos Deals, Europa ist immer Kompromiss. Kann man sagen, Kompromiss ist ein Deal. Es geht in Europa immer darum, in der europäischen Politik, miteinander Mehrheiten für das, was für den Kontinent gut und richtig ist, zu finden. Unsere Zeit ist momentan eher eine Zeit, und Trump verschärft es, der Polarisierung, der Konfrontation, der Schuldzuweisung, der Abschottung. Die europäische Idee und die Stärke der Europäischen Union ist, einen Einigungsprozess im Dialog, den Integrationsprozess in der Schaffung von Mehrheiten, nicht in der Polarisierung, durchzuführen. Auch unser Ordnungsmodell der ökosozialen Marktwirtschaft ist ein Modell, wo wir sagen, der Markt ist wichtig, aber der Markt hat eine Verantwortung gegenüber der sozialen Dimension und gegenüber der Nachhaltigkeit. Und das ist Europa. Und ich glaube, wir sollten uns dieses Ordnungsmodell, diese Art Politik zu machen und aufeinander zuzugehen, ist unsere Stärke und nicht unsere Schwäche. Weil das ist auch nachhaltig. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir daher immer versuchen, mit Partnern fair umzugehen, aber aus der Position der Stärke. Und wir haben im Schwächen, wir haben Schwächen in den Investitionen, in der Produktivität, im gemeinsamen Außenauftritt und in der Nutzung des Binnenmarktes. Und das sind die entscheidenden Punkte. Sie haben den Green Deal noch angesprochen. Für mich war der Green Deal nie Und ist es auch nicht. Der Green Deal hat de facto als Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Und der Green Deal ist daher ein Wirtschaftsprogramm, ein Investitionsprogramm, ein Umweltprogramm und es ist eine Stärkung der europäischen Technologien, ist er. Und daher muss er fortgesetzt werden, aber nicht in einer Schublade, sondern es muss die Industriestrategie, es muss die Wettbewerbsstrategie, es muss die Investitionsstrategie und der soziale Zusammenhalt mit den Umweltzielen in Einklang gebracht werden. Es hier geht nicht um ein Entweder-Oder. Trump sagt jetzt, weil die Umweltfragen den Status quo verändern und mir daher kurzfristig Probleme machen, bin ich dagegen. Das ist nicht die europäische Politik und auch nicht meine. Wir müssen über den Tellerrand blicken, denn alles, was wir heute nicht machen, schwächt die Wirtschaft, reduziert unsere Wettbewerbsfähigkeit und erhöht die Kosten an der Long Run.
Herr Holzner, sehen Sie das so, wie der Herr Karas, dass der Green Deal ein gutes Wirtschaftsprogramm für Europa ist? Und wir haben ja auch schon gehört vom Inflation Reduction Act aus den USA, der ja unter Joe Biden in Kraft gesetzt wurde und an und für sich der US-Wirtschaft ja sehr gut getan hat. Wenn Sie die beiden vergleichen, geht das in dieselbe Richtung oder ist das komplett was anderes?
Die Grundidee war sicherlich ähnlich. Das Problem ist gewissermaßen, dass die Europäische Union ein Budget von 1% des Bruttoinlandsprodukts hat. Und deshalb ist quasi immer wieder dieses Wiederholen, dass man Regulierung zurückfahren muss. Das ist ja nur eine Sache. Die Europäische Union hat eben nur die Regulierung de facto als Handwerkzeug. In diesem Zusammenhang, wenn man das will, dass es weniger Regulierung gibt, muss man aber auch sagen, bitte, dann erhöhen wir das Budget der Europäischen Union auf mindestens 6, 7, 8, am besten 10% des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Schaut jetzt momentan nicht so aus, als ob wir da eine Mehrheit finden würden. Es ist ja nicht mal möglich, gemeinsame Staatsanleihen zu begeben. Die USA hingegen kann eben Steuergeschenke hergeben, kann auch mit frischem Geld hineingehen. Und ich würde sogar sagen, dass nicht unbedingt der Inflation Reduction Act das Vorbild sein müsste für ein viel stärkeres Engagement der Europäischen Union. Ich glaube, dass der CHIPS Act insbesondere etwas war, was wirklich das ist, was man unter einer klassischen Industriepolitik nennt, die in der Lage ist, quasi die Struktur der Wirtschaft zu verändern. Wenn man sich anschaut...
Können Sie das kurz erklären? Wie hat der CHIPS Act, wie greift er in die Struktur ein?
Der kommt tatsächlich auch mit Bedingungen an die Industrie, in bestimmte Richtungen zu gehen. Das ist quasi nicht nur die Übernahme von ein wenig Risiko oder so, sondern da gibt es auch hier ganz konkrete Anleitungen. Wir wollen in diesen Industrien zum Beispiel eben Unabhängigkeit erfahren. Wir wollen hier, dass auf unserem Territorium eben bestimmte Halbleiterproduktionen geschehen und nicht, dass wir abhängig sind von einer Insel in der Nähe Chinas, die vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr souverän ist und so weiter. Also das sind viel konkretere industriepolitische Ansätze als einfach nur ein bisschen unterstützen und Risiko reduzieren für bestimmte Unternehmen. Wenn man sich anschaut, welche Unternehmen die großen Profiteure der letzten Jahrzehnte europäischer Unterstützungen waren. Ja, das sind Unternehmen, die teilweise im 19. Jahrhundert in Deutschland gegründet worden sind und heute noch, vielleicht nicht mehr lange, die Leitindustrien Europas sind. In einer mittleren Technologieebene, die ja vermutlich nicht mehr den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entsprechen. Und deshalb müssen wir, glaube ich, hier Unterstützungen, sehr konkrete, koordinierte Investitionen tätigen in Bereichen, die in der Zukunft relevant sein werden. Wir werden auch jetzt nicht mehr auf die Schnelle Google kopieren oder ein neues Amazon in Europa aufbauen. Aber es gibt ja hier ganz neue Technologien, wo die ganze Welt erst beginnt, irgendwie sich gewissermaßen einzuschalten und sich zu überlegen, ja, was kann man denn da machen? Und ich glaube, das sind die Bereiche, die auch wiederum im Draghi-Report angesprochen wird, dass man auch hier in diese Richtungen gehen sollte und eben europäische Projekte finanziert und nicht klein-klein nationalstaatliche Projekte.
Und der Herr Dr. Karas sagt jetzt immer, was wir tun müssen und was an der Zeit ist und wo jetzt wirklich schon viele Weckrufe da waren. Sie als Wirtschaftswissenschaftler, der das zunächst einmal nur analysiert, kommt es jetzt wirklich?
Vieles von dem haben wir leider schon so oft gehört. Es hat so viele Weckrufe gegeben. Also irgendwann verliert man natürlich ein bisschen den Glauben, aber natürlich nicht die Hoffnung. Es ist fast auf eine paradoxe Art und Weise die Frage, wie schlimm wird Trump? Und viele sagen, naja, eben, New Yorker Schmäh, es wird schon nicht so schlimm. Ne? Das ist fast, muss man sagen, langfristig für Europa sogar problematischer, weil dann werden wir uns auch nicht wirklich quasi zusammenreißen und wirklich eine Zäsur hier finden und die Dinge neu angehen. Ja? Wenn es natürlich wirklich schlimm wird, ja, dann bleibt uns ja fast nichts anderes übrig, als uns auf unsere eigenen Beine zu stellen.
Jetzt ist nochmal das Stichwort Trump gefallen und ich hätte auch nochmal so eine fernpsychologische Frage. Der Herr Dr. Karas, möge es mir verzeihen, dass wir jetzt nochmal über Trump reden, weil es einfach ein interessantes Phänomen ist, dass diese neue Freundschaft, diese, wie man heute zu sagen sagt, Bromance mit Elon Musk, was steckt da dahinter sozusagen? Ist das wirklich eine Allianz, die halten kann oder kann man sagen, du hast ja, ich habe vorher erwähnt, wie du Donald Trump beschreibst, aber jetzt mit meiner Küchenpsychologie würde ich sagen, Elon Musk ist nicht weniger narzisstisch als Donald Trump. Kann sowas halten?
Ich glaube, es kann nicht halten. Hier sind zwei Alpha-Männer unterwegs, die irgendwann auf Kollisionskurs gehen werden, solange sie ein gemeinsames Ziel haben. Und Deregulierung, Entbürokratisierung ist ja ein Ziel, das Trump schon in seiner ersten Amtszeit verfolgt hat. Ich kann mich gut erinnern, wie er dort gestanden ist im Weißen Haus mit einem Stapel von Papieren und gesagt, alles Regulierungen, die weg müssen. Fernsehtauglich natürlich, das ist seine Art, so hat er das verkündet. Viele haben sich immer über ihn lustig gemacht, aber das war schon eines seiner Anliegen und Elon Musk geht in dieselbe Richtung, kann es lang gut gehen? Ich glaube, nein.
Aber es gibt jetzt einen, weil du das erwähnt hast, mit dem wir beseitigen all diese Regulierungen, jetzt gibt es einen anderen Staatschef, Javier Milei in Argentinien, der auch so angetreten ist im Wahlkampf mit der Kettensäge. Er macht Kleinholz aus allem, was es da an Bürokratie gibt und hat dann auch so von der Wand gerissen alle Bezeichnungen von den Ministerien und geschrien, afuera, afuera. Und jetzt muss man sagen, der tut das jetzt aber teilweise tatsächlich. Mhm. Also wir werden sehen, was diesmal macht.
Bei Trump bin ich mir nicht so ganz sicher. Die Washington Post hat einmal gesagt, er ist maximal talk with minimal follow through. Schauen wir mal, was er wirklich macht. Ich glaube, alles, was er ankündigt, kommt sicher nicht so, wie er es im Wahlkampf angekündigt hat. Er wird sicher einiges machen und da, bei Deregulierung hat er sich schon einiges auf seinen Plan geschrieben. Man muss vielleicht auch dazu sagen, in seiner ersten Amtszeit hat er nicht so viel durchgebracht, weil er völlig unvorbereitet in die erste Amtszeit gegangen ist. Er hat selbst in einem Interview nach seiner Wahl zugegeben, dass er nicht damit gerechnet hat, Präsident zu werden. Er hatte kein Team, er hatte nichts. Diesmal schaut es ganz anders aus. Er ist exzellent vorbereitet. Sein Team, so wie er es jetzt zusammen zu Stellen versucht, wird sicher nicht so durchgehen. Es gibt schon einige, einige Kandidaten, von denen man weiß, dass sie nicht durchgehen werden durch den Kongress, der ja da doch mitreden wird und die auch schon zurückgetreten sind zum Teil. Aber seit geraumer Zeit wird vorbereitet, was er denn wirklich durchbringen will. Es gibt da dieses berühmt-berüchtigte Project 2025, das die Heritage Foundation zusammen mit anderen konservativen Thinktanks entwickelt hat. Das ist durch die Medien gegangen im Sommer, sehr kritisch durch die Medien gegangen. Daraufhin hat sich Trump distanziert und gesagt, was ist das überhaupt, dieses Project 2025? Aber da wird schon genau der Umbau des Staates in die Richtung, die Trump sich vorstellt, vorgezeichnet, quasi mit Bürokratie wird der Deep State, das er als seine Gegner gesehen hat, Deep State, muss man dazu sagen, ist einfach der Bürokratenstaat, der Beamtenstaat. Und da will er einfach wirklich hart eingreifen und tief durchgreifen. Jeder Präsident greift dort ein und hat auch das Recht, das zu tun, bis zu einem gewissen Grad. Nur bei Trump wird es wahrscheinlich tiefer gehen.
Jetzt ist aber Elon Musk noch da und sitzt auf jedem Foto, auf jeder Filmaufnahme, die man sieht, sei es in Washington oder in Mar-a-Lago, immer mit am Tisch, hat auch immer seinen kleinen Sohn dabei. Und nochmal zurückkommend auf China und den drohenden Handelskrieg mit China, könnte ja sein, dass er das ein bisschen dämpft oder sogar verhindert, weil für seine Firmen Tesla, SpaceX, braucht er eigentlich die Beziehungen zu China. Ist das realistisch, Klaus?
Es ist realistisch, dass er das gerne hätte, weil er verkauft die Hälfte seiner Fahrzeuge in China, also die Tesla-Fahrzeuge, und macht, glaube ich, ein Viertel des Gewinns dort. Aber wenn man sich anschaut, wie wenige Themen es gibt, wo sich Demokraten und Republikaner einigen können, und eines davon ist De-Risking und mittlerweile Decoupling von China. Und wenn man sich auch anschaut, wer jetzt konkret nominiert worden ist schon von Trump oder designiert, das ist Marco Rubio als Außenminister, das ist Michael Waltz als nationaler Sicherheitsberater, die sind wirklich hawkisch gegen China. Und ich gehe davon aus, da wird auch Elon Musk mit seinen China-Interessen sich schwer tun, sich da durchzusetzen. Also ich glaube, da ist der Zug schon relativ weit gefahren, was dieses Thema betrifft. Also ich glaube, er wird nicht der neue Kissinger werden.
Gut, jetzt würde ich Sie gern hier im Saal einladen, ein bisschen mit uns mitzudiskutieren. Es gibt ein Mikrofon, das herumgeht. Gibt es Wortmeldungen? Ja, da haben wir einen Herrn in der ersten Reihe. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, damit auch unsere Zuhörer dann wissen, wer da gesprochen hat.
Ja, guten Morgen. Ich bin Gregor Mayer, Korrespondent des Profil in Südosteuropa. Ich habe zwei Fragen, die vielleicht eh miteinander zusammenhängen. Zum einen, es ist hier erwähnt worden, wir steuern auf weitere auf Handelskriege zu, auf weiteren Abbau des globalen, soweit es je existiert hat, Freihandelssystems. Wie wird sich das auf den Wohlstand der EU-Bürger auswirken? Und die zweite Frage, wie soll Europa, weil jetzt vor allem Ottmar Karas legt den Wert darauf, Europa muss stark werden, muss sich einig sein in vielerlei mehr Aspekten. Wie soll dieses Europa mit seinen eigenen Spoilern, mit seinen eigenen Polarisierern, mit seinen eigenen Saboteuren, wie etwa Viktor Orban in Ungarn?
Gut, danke schön. Ich würde die erste Frage gern an Sie weitergeben, Herr Dr. Holzner. Wie wird sich das auf den Wohlstand der einzelnen Bürgerinnen und Bürger in Europa auswirken?
Ja, Zeiten des Umbruchs sind natürlich auch Zeiten, in denen es ja, Gewinner und Verlierer gibt. Und ich glaube, die Union war bisher an sich nicht so schlecht, sondern auch die Verlierer im Strukturwandel ein bisschen zu unterstützen. Aber auch da müsste man viel mehr natürlich machen, denn das wird und hat bereits auch politische Effekte. Ängste schüren natürlich auch extreme Optionen bei Wahlen. Ja, also hier wird man auch gegensteuern müssen. Es muss nicht alles schlecht kommen, wenn quasi dieser Exportdruck zurückgeht und man sich besinnt auf mehr heimische Investitionen, auf den Binnenmarkt, eben Handelsströme nach Europa zu lenken, die Nachfrage in Europa zu stärken, dann geht das ja auch einher mit etwas, was wir noch gar nicht besprochen haben, nämlich dem demografischen Wandel, der Tatsache, dass unsere Bevölkerung zumindest im arbeitsfähigen Alter massiv zurückgehen wird und dass hier gewissermaßen es zu einem fast automatischen Lohndruck kommt und die heimische Nachfrage sich verstärken wird. Also es kann durchaus auch sein, dass, wenn wir es geschickt angehen, dass die Zahl der Verlierer möglichst gering gehalten wird und eigentlich die Zahl der Gewinner möglichst vergrößert wird. Also das muss man, glaube ich, einfach alles auch mit hineindenken. Und ich weiß nicht, ob wir die Box der Demografie wirklich öffnen wollen, aber natürlich sind das nicht nur Konzepte, wie können wir Automatisierung verbessern, wie können wir es schaffen, dass mehr Frauen, dass mehr auch ältere Menschen in den Arbeitsprozess eingebunden werden, wie können wir auch vielleicht zumindest ein bisschen die Natalität verbessern, aber um Migration werden wir nicht herumkommen. Das ist ein großes Thema, dass quasi zu all diesen Problemen, die wir haben, kommt es ja dazu, dass wir in Wahrheit noch viel mehr Migration in den kommenden Jahrzehnten brauchen werden, um quasi unsere Verluste in der arbeitsfähigen Bevölkerung zu reduzieren. Und das quasi politisch und wirtschaftspolitisch, aber eben auch kulturell und irgendwie sozial abzufedern, das werden die großen Aufgaben der nächsten Jahrzehnte sein.
Die zweite Frage, die politische Frage geht an Sie, Herr Dr. Karas. Wie soll Europa mit seinen eigenen, nennen wir sie, Polarisierern umgehen?
Wir stehen vor dem, oder wir sind mitten drinnen im größten, den größten Transformationsprozessen seit 1945. Ökologisch, sozial, wirtschaftspolitisch, geopolitisch, technologisch. Ja, den größten. Das macht viel, das überfordert viele. Das macht auch vielen Menschen Angst. Daher ist für mich der entscheidende Punkt, wir müssen als Politiker, wir müssen die Wahrheit sagen. Wir dürfen mit den Sorgen und Ängsten der Menschen nicht spielen. Wir müssen handeln, Führung beweisen. Und Sie haben zuerst gesagt, die einen haben gesagt, es ist noch nicht schlimm genug. Mein Verständnis von politischer Verantwortung ist, dass man nicht erst dann handelt, wenn es schlimm genug ist, sondern was zu tun ist und was die Herausforderungen sind, bekannt. Daher haben wir zu handeln und nicht zu warten. Zweiter Bereich, Sie haben gesagt, der Karas spricht nur, was man tun muss.
Und nein, ich habe nicht gesagt, sie spricht nur, sondern ich habe gemeint, dass Sie sehr engagiert dafür plädieren.
Ja, ich hab das ja nicht als Angriff empfunden, ich greife sie nur auf. Und Sie haben gesagt, darüber wird schon länger gesprochen. Daher fehlt manchen der Glaube, dass es geschieht. Und bei der Frage, die Sie gestellt haben, ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben einen Mangel an Vertrauen, dass die Verantwortungsträger das tun, was notwendig ist und nicht nur das tun, was ihnen selbst etwas bringt. Und daher geht es in einem hohen Ausmaß um die Zurückgewinnung des Vertrauens in die politische Handlungsfähigkeit, in die politische Gestaltungsmöglichkeit. Und wir sind ja, und wir müssen auch die Geschichte erzählen, dass etwas geschehen ist. Erinnern Sie sich bitte nur daran, dass wir am 1. Dezember 30 Jahre Mitglied der Europäischen Union sind. Als wir den Beitrittsantrag zur Europäischen Union gestellt haben, war Europa dreigeteilt. In die Europäische Union, in Osteuropa und die dazwischen. Heute sind alle unsere Nachbarstaaten, bis auf die Schweiz und Liechtenstein, Mitglied der Europäischen Union. Alle unsere Nachbarstaaten sind, bis auf die beiden Länder, Mitglied der NATO. Wir haben eine gemeinsame Währung. Zwei Drittel unseres Wohlstands erwirtschaften wir außerhalb Österreichs, aber innerhalb der Europäischen Union. Wir haben den Next Generation EU-Fonds als Antwort auf die Klimakrise gehabt. Wir diskutieren jetzt neue Fonds, um zu investieren in die Zukunft, um auf die Überholspur zu kommen. Meiner Ansicht nach, wenn wir offen sagen, was sind unsere Herausforderungen, was sind unsere Probleme, was sind unsere Antworten und dafür werben, dann ziehen wir auch den Extremen, den Polarisierern, den Teppich unter den Füßen weg, weil die Lösungen im Mittelpunkt steht und nicht die Polarisierung. In diese Richtung müssen wir gehen. Und auch wenn ich jetzt an Ungarn denke, dann ist ja Ungarn bei allen diesen Beschlüssen Großes dabei. Wir haben ja zwei Welten, wie fast bei Trump, nämlich die Welt, was man tut in Brüssel und das, was man sagt. Und diese beiden Welten müssen vereint werden. Und daher ist die Aufrichtigkeit, der Mut, die Auseinandersetzungsfähigkeit gegenüber jenen, die keine Lösungen haben und nur polarisieren, ganz wichtig. Und wichtig ist aber das Leadership, das Vorangehen, der politische Wille. Und hier sind wir auf die Probe gestellt. Wenn wir das nicht schaffen, den nächsten Integrations- und den Erweiterungsschritt, dann scheitern wir, dann werden wir weiter nationalisiert und fragmentiert. Und wenn wir weiter nationalisiert und fragmentiert werden, dann wird Europa als Ganzes und jeder Mitgliedstaat geschwächt in dieser neuen geopolitischen Ordnung. Und diese öffentliche Debatte muss geführt werden, damit jenen, die nur de facto mit der einfachen Botschaft kommen, den Teppich unter die Füße wegziehen. Das ist viel komplizierter, das ist viel schwieriger, weil wir in einer Zeit der Komplexität leben und in der Ohnmacht gegenüber den Herausforderungen. Und daher politische Debatten, öffentlicher Dialog, sagen, was ist und auseinandersetzungsfähig zu sein, ohne mit Schuld gegenüber anderen aufzutreten.
Gibt es noch eine Wortmeldung aus dem Publikum? Und bitteschön.
Heute für die Tiroler Tageszeitung unterwegs. Sie haben jetzt viel über Investitionen gesprochen. Inwiefern muss sich denn auch in der politischen Kommunikation das Thema Verschuldung ändern? Also, dass ein Staatshaushalt nicht wie ein Privathaushalt funktioniert und deswegen auch Verschuldung in diesem Sinne anders funktioniert. Man hat ja öfter den Eindruck, dass Schulden machen sehr verpönt ist, auch in der deutschen Politik, schwarze Null und so weiter. Inwiefern sehen Sie da Veränderungen und in welche Richtung müsste sich auch da die politische Kommunikation verändern?
Ist die Frage an den Herrn Dr. Karas gerichtet?
Gerne in die Runde, aber auch gerne an den Herrn Dr. Karas.
Für die Runde haben wir nicht mehr Zeit.
Okay.
Wollen Sie darauf antworten oder sonst würde ich das dem Herrn Dr. Holzner noch geben, diese Frage.
Ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Und wir sehen gerade die Eskalation dieser Diskussion in Deutschland, wo im Prinzip es bis vor kurzem einen Allparteien-Konsensus gegeben hat, diese Schuldenbremse einzuführen. Und jetzt festgestellt wird auf quasi ein brutales Learning, dass Schulden nur die eine Seite der buchhalterischen Definition von Investitionen sind. Die deutsche Infrastruktur auseinanderfällt und die deutsche Bundesregierung, egal welcher Couleur sie sein wird, auch die nächste vor dem genau selben Problem stehen wird, dass wenn diese Fesseln der Schuldenbremse weiterhin bestehen bleiben, dass das eben nicht zu den so wichtigen Investitionen in praktisch alle Bereiche deutscher Infrastruktur kommen wird können. Also ich glaube, dieses Mantra wird langsam über Bord geworfen. Wie man das dann tatsächlich genau organisiert, das werden wir noch sehen. Aber wenn man eben zum Beispiel auch insbesondere schaut auf ein Land, das schon sehr lange mit einem demografischen Niedergang zu tun hat, Japan, die haben ja versucht, eben auch über Investitionen in Infrastruktur viele dieser Probleme des Alterungsprozesses der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und die haben eine Schuldenstruktur von, ich weiß nicht, 200% des Bruttoinlandsprodukts, was aber auch kein Problem ist, weil dem stehen ja auch Investitionen in zum Beispiel Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetzwerke, die es schaffen, hier auch den Arbeitsmarkt innerhalb Japans flexibler zu gestalten und das Pendeln auch über große Strecken hinweg zu ermöglichen und. Also das sind, glaube ich, hier Sachen, die langsam auch in das allgemeine Verständnis kommt und auch wiederum Draghi-Bericht. Draghi ist ein Befürworter gemeinsamer europäischer Schuldenaufnahme, eben für gemeinsame europäische Investitionen.
Dankeschön. Da kann ich gleich ankündigen, die nächste Folge Lookout beschäftigt sich mit Japan und dann erfährt man auch mehr, wie Japan es geschafft hat, nach seinen verlorenen Jahrzehnten mit den Abenomics wieder den Aufschwung zu schaffen. Aber keine Folge Lookout-Podcast ohne diese eine Frage. Alles, was wir jetzt hier gehört haben, diese neue geopolitische Lage. Klaus, wie können sich heimische Unternehmen darauf einstellen?
Sie haben schon vor Jahren nicht auch begonnen damit, sich darauf einzustellen. Also US-Beispiel, die Investitionen österreichischer Unternehmen in Produktionsstandorte in den USA sind enorm in den letzten Jahren gewesen, dank recht geschickter Industriepolitik der USA, Subventionen, aber auch geringe Energiekosten und natürlich auch schon vorausschauend, dass es einmal Handelsmaßnahmen geben könnte. Ein schönes Beispiel ist hier die Firma Rauch aus Vorarlberg, die in ein Abfüllwerk in Arizona investiert hat, wo jetzt Red Bull-Dosen, falls es zu Zöllen kommen sollte, halt dann made in USA gemacht werden können, als ein Beispiel. Und dann geht es natürlich um Marktdiversifizierung, sowohl in Europa, ich glaube, das ist ganz wichtig, Stärkung des Binnenmarkts, Vertiefung des Binnenmarkts. Es gibt auch Länder in Europa, die sich sehr gut entwickeln, schauen wir Spanien, Griechenland, also es gibt auch da immer wieder Länder, denen es gut geht und auch außerhalb Europas. Und das sind natürlich dann, wie in der Außenwirtschaft, Organisation mit 100 Standorten weltweit natürlich immer gerne da, Unternehmen auch da durchzuführen durch diese Fragen und Herausforderungen.
Vielen Dank. Ja, ich nehme mit auf die Frage von Hannelore Veits Buch, Wer hat Angst vor Donald Trump? niemand. Eigentlich müssen wir uns nicht fürchten. Wir könnten ihm sogar ein bisschen dankbar sein, wenn er uns jetzt endlich Feuer unterm Hintern macht und wir uns unabhängig machen aus Europa. Das nehmen wir mit. Dieser Weckruf muss endlich gehört werden. Das, glaube ich, haben wir, das war die einhellige Meinung hier am Podium. Vielen Dank für diese spannende Diskussion. Vielen Dank Ihnen hier im Publikum, im Saal. Und wenn Sie uns als Podcast oder als Vodcast jetzt verfolgt haben, dann abonnieren Sie bitte diesen Podcast oder folgen Sie uns auf YouTube und Sie verpassen auch keine Folge mehr, wenn Sie die Glocke drücken. Das habe ich jetzt für YouTube gemacht. Lookout Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand, aktuell, fundiert, inspirierend.